Herzlich willkommen zum Podcast Der Zeitensprung, in dem es um die Vergangenheit als auch um die Zukunft geht. Wir befassen uns damit, wie wir aus der Vergangenheit lernen können, welche Fehler wir in der Vergangenheit gemacht haben, aber auch was wir gut gemacht haben in manchen Fällen und wie wir einfach unsere Zukunft mit dem Wissen von früher verbessern können. Herzlich willkommen an alle, die zuhören. Heute wieder ein Podcast im Zeitensprung. Es ist immer noch eine Folge der Reihe über die Natur. Und heute geht es um das Thema, wie sich der Mensch in die Natur eingemischt hat. Und zwar bringe ich hier positive als auch negative Beispiele und wie wir einfach daraus lernen können. Zuallererst beginne ich mit einem sehr bekannten Thema, was für uns ein bisschen schwierig zum Greifen ist. Und zwar geht es um die Rodung oder Entwaldung des Amazonas und warum es eigentlich so schlimm ist. Der Amazonas steht einfach für ein gesundes Ökosystem, was unberührt ist, was voller Leben steckt. Also ich war noch nie selber dort, aber in sehr, sehr vielen Berichten, Dokus etc. Ich erinnere mich, einmal hat jemand gemeint, wenn du nachts durchläufst, auch wenn da gar kein Tier ist, fühlst du dich immer beobachtet, weil du genau weißt, dass der Amazonas voller Leben steckt. Und ich stelle mir das vor als einfach die Brutstelle des Lebens. Und genau aus dem Grund ist es, glaube ich, so gefährlich, weil es einfach ein Schatz ist für uns. Natürlich hat es auch Aspekte dahingehend, dass wir die grüne Lunge der Erde natürlich, da wird viel Sauerstoff produziert und so weiter. Aber ich glaube, das hat für uns auch einen moralischen und irgendwie so ein Sinnbild ist es eigentlich, dass wenn wir den Amazonas verlieren, eigentlich unsere Welt von früher komplett verlieren. Also unsere Natur, die unberührt ist, die noch wirklich Natur ist, dass wir die komplett erobert haben. Und der Amazonas steht eigentlich im Grunde für das gesunde Ökosystem. Man muss aber dazu sagen, dass der Amazonas angefangen wurde zu roden, weil der Mensch einfach die Ressourcen gebraucht hat. Wir haben mehr Menschen auf der Welt gehabt, wir haben mehr Fläche gebraucht. Heute könnten wir, wenn wir wollten, wahrscheinlich das stark reduzieren. Ich weiß nicht, ob wir es ganz aufhalten würden, weil es gibt immer noch Ecken auf dieser Welt, wo wir wenig Nahrung haben, mehr Fläche brauchen, sowohl wirtschaftlich als auch wegen der Nahrung. Es gibt aber auch sehr viele Beispiele, wo Wälder wieder zurückkommen, wo man gezielt wieder alles anpflanzt, auch im Amazonas, und der Amazonas sich dann wieder verbreitet mit seinem ganzen Drumherum. Also am Amazonas hat man sehr viele Beispiele gesehen, wo der Amazonas sehr schnell wieder Land zurückbekommt, weil eben so viel Leben dort herrscht. Das einzige Problem ist, oft scheitert es daran, weil die Böden außenrum, also oft machen sie Brände, weil es viel leichter ist, als alles da freizuschneiden und die ganzen Wurzeln etc. Aber dadurch wird halt auch der Boden tot. Und der Amazonas hat halt Schwierigkeiten, sich da durchzusetzen. Mit der Zeit geht es natürlich, aber dann muss man ihm auch die Zeit geben. Das ist jetzt mal so das bekannteste Beispiel. Dann will ich ein persönliches Beispiel noch angeben. Ich war damals in Michigan, also in der USA. Ich war insgesamt 2 Monate dort. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Flint kennt. Also es gab, glaube ich, mal auch auf Netflix eine Doku darüber. Ich versuche es Zusammenzufassen, also in Flint oder in Michigan gab es damals GM und Ford. Und Detroit hatte sehr, sehr viele Mitarbeiter auch, die überwiegend in der Automobilbranche tätig waren. Und aufgrund politischen und wirtschaftlichen Gründen haben die Konzerne sich fast gleichzeitig, ich glaube, das waren nur ein paar Jahre Unterschied, nimmt mich nicht beim Wort, aber ich weiß, dass es in kurzer Zeitspanne war, fast komplett aufgelöst und haben den Standort dann gewechselt. Erstens, das hatte dann wirtschaftlich so große Folgen, dass Detroit einer der gefährlichsten Städte der Welt wurde, weil die Menschen, also da gab es eigentlich, ich war auch in Detroit und da gibt es auch heute noch eigentlich kaum irgendwie große Läden oder sonst was, sondern es waren wirklich Wohnviertel, sozusagen Ghettos für die Arbeiter. Und das war einfach eine Großstadt für Bewohner, ja, und man ist halt oft irgendwie rausgefahren und hat dann dort irgendwie eingekauft. Und dadurch hat natürlich in Detroit selber nie großes Leben geherrscht. Es kommt jetzt zurück, also ich war vor 6 Jahren dort und es war auch schön anzusehen, aber es gab immer noch Ecken, wo man nicht hingehen konnte. So, was hat das jetzt mit der Natur zu tun alles? Als die Firmen sich aus dem Staub gemacht haben, vor allem GM war, glaube ich, nördlicher, hat GM quasi noch zum Schluss die Flüsse verseucht dort. Und das hat in Flint, das ist, ich weiß nicht, ich denke mal so 100, 200 Meilen weiter von Detroit, hat es zu einer Wasserkrise, hat eine Wasserkrise verursacht. Und die ganzen Gewässer, die wurden nicht nur für Tiere unbrauchlich, sondern auch für Menschen. Die Menschen dort können heute immer noch nichts mit dem Wasserhahn eigentlich anfangen. Also die können nicht damit kochen, die können nicht trinken, sowieso nicht. Das ist hochgiftig und einfach alles komplett verseucht. In Flint kam halt noch dazu, dass die Leitungen auch noch giftig sind, weshalb es doppelt ja, scheiße war einfach. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach das Beispiel, dass es einfacher ist, den Schrott, den Müll, die Chemikalien irgendwie in den Fluss zu werfen, statt es halt für Geld irgendwo teuer zu entsorgen. Aber was das für Konsequenzen hat für die Umwelt, für die Menschen und für die Wirtschaft, also Flint ist komplett leer. Die Häuser dort, ich glaube, es war so, dass jedes dritte Haus leer steht damals. Wie gesagt, vor 6 Jahren. Wir sind auch durchgefahren. Es war ein Freitagabend und ich glaube, wir haben 2 Menschen gesehen. Und das ist eine Kleinstadt. Also, ja, da sagt man auch, dass es auch sehr gefährlich ist, natürlich. Und regelmäßig, ja, da sind halt alle obdachlos und die ziehen halt nur von Haus zu Haus. Und dadurch, dass die Häuser eh leer sind, haben sie halt auch was als Unterschlupf. Das ist halt ein Beispiel, ja, was wirklich unbedacht wahrscheinlich, wo man dachte, okay, wir sparen uns da ein paar Euro, aber was das für Auswirkungen hat, sieht man halt heute noch. Das ist nur ein Beispiel jetzt für die Verschmutzung der Umwelt. Das wollte ich eigentlich dazu bringen. Es gibt aber dann noch nicht die Verschmutzung, sondern die Fehlverwendung, die Fehleinschätzung und wahrscheinlich auch die zu große Gier von Menschen, dass wir zu viel von der Natur fordern. Es gibt sehr viele Beispiele. Auch hier habe ich versucht, ein Beispiel zu nehmen, das ich erkenne aus privater Sicht, wo ich auch sicher weiß, es ist so. Und zwar war ich schon immer mit meinem Onkel am Meer angeln. in Kroatien. Und ich muss sagen, dass die Leute sich dort generell jedes Jahr mehr beschweren, dass die Fische zurückgehen. Manche sagen, oh, man merkt nichts. Manche sagen, in der Saison, weil viele dann kommen und viele fischen. Vielleicht wissen es auch die Tiere und ziehen sich zurück. Es ist jetzt nur das, was ich höre von den Menschen. Genau. Aber es gibt ein konkretes Beispiel von Überfischung in Kroatien. Und zwar geht es um den Thunfisch. Also die Adriaküste ist ein sehr fischreiches Gebiet. Dadurch, dass es ja sehr zentral liegt und viele Tiere es wirklich auch hintreibt. Also man sieht oft Delfine, Wale verirren, nicht Wale, sorry, Haie verirren sich auch hin und wieder. Natürlich keine großen, aber kleine. Also man sieht schon auch exotische Tiere. Schildkröten gibt es sehr viele und Schildkröten sind auch ein Zeichen für sauberes Wasser zum Beispiel. Und es gibt ein konkretes Beispiel, wie gesagt, mit den Thunfischen. Da hat man vor, ich glaube, 2 Jahrzehnten wirklich die Thunfische fast ausgerottet. Und das hat natürlich wieder wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Also es ist nur ein Beispiel, das gibt es ja weltweit. Aber die Regierung aus Kroatien hat dann irgendwann Regulierungen gemacht, was ich auch sehr wichtig finde bei solchen Sachen. Also ich bin immer für Regulierungen, aber eher weniger für Gesetze. Und diese Regulierungen haben einfach bestimmt, wann man fischen darf, wie viel man fischen darf und wer überhaupt in welchem Gebiet fischen darf. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass die gesamte Population wieder gewachsen ist. Also man hat der Natur einfach Zeit gegeben, sich wieder zu erholen, weil man eingesehen hat, okay, wir können keinen kurzzeitigen Profit mehr nehmen, weil wenn wir weitermachen, haben wir irgendwann gar keinen Profit und der Profit wird eh weniger. Also müssen wir eine kleine Pause einlegen. Und das Spannende an dem Beispiel ist, dass es ein überregionales Gebiet war. Also es bringt ja nichts, wenn in Kroatien an der Adria man auf einmal aufhört, Thunfische zu fischen, aber auf der gegenüberliegenden Seite die Italiener gar keine Regulierungen haben. Und natürlich kommen die Thunfische auch nicht nur im Mittelmeer vor, sondern die haben ja gewisse Strömungen, kommen aus anderen Meeren herein. Also war das ein internationales Problem. Man hat gemeinsam versucht, Regulierungen einzusetzen, die nicht nur in Kroatien wirken, sondern international. Und man hat es geschafft. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass der Mensch verstanden hat, dass er einen Fehler gemacht hat und versucht hat, diesen Fehler wieder gut zu machen. Ich will noch ein Beispiel, ein positives Beispiel angeben aus Deutschland. Und zwar in den 70ern, genau in den 70ern gab es noch Seeadler. Und man hat dann gesehen, dass die Seeadler aber langsam, langsam verschwinden. Und das hatte verschiedene Gründe. Also zuerst wurde der natürliche Lebensraum vom Seeadler zerstört. Man hat es für Felder genutzt, man hat mehr Pestizide verwendet, man hat ja die Wälder umgebaut, muss man schon sagen, weil das hat mit natürlich oft nichts mehr zu tun. Und dadurch hat dann der Seeadler seinen Lebensraum verloren, plus die Tiere, die in diesem Lebensraum gelebt haben. Also wenn man sich das jetzt so vorstellt, der Seeadler war wahrscheinlich an der Kette, also an der Überlebenskette ganz oben. Also er war eigentlich der König wahrscheinlich in seinem Gebiet. Und sein Fressen wurde durch den zerstörten Lebensraum natürlich auch beeinträchtigt. Wenn man also die Kette von unten unterbricht, wird der Oberste natürlich auch nichts mehr haben. Und da hat man dann in den 80er, 90ern dann wieder gemerkt, okay, Scheiße, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben alles zerstört, wir brauchen jetzt wieder mehr natürliche Gebiete. Und dann hat man alles vorbereitet über Jahrzehnte oder ein Jahrzehnt und hat dann gesagt, okay, jetzt allmählich könnten die wieder zurückkommen. Und dann haben sie wieder Seeadler angesiedelt und man ist einfach davon ausgegangen, dass der Lebensraum, der dann geschaffen wurde, durch diese Naturschutzgebiete, durch natürliches Überlassen der Natur, dass dadurch der Seeadler sich wieder wohlfühlt, dass dadurch die Population von seinen, ja, von seinem Fressen, von seiner Beute einfach wieder zurückkommt, dass die Vegetation wieder gesünder wird. Und so war es auch. Und der Seeadler hat dann einfach wieder was zu fressen bekommen. Der hat das Überleben seiner Nachfahren, seiner, ja, die Küken haben wahrscheinlich besser überlebt. Und ja, das war einfach dann gesichert, dass der Seeadler noch überlebt und deshalb ist er bis heute dort geblieben. Und ich weiß jetzt nicht, wie man heute damit umgeht. Ich weiß aber aus der Geschichte, höre ich heraus, dass der Mensch gesehen hat, dass er ein Ökosystem zerstört hat, dadurch ein Tier verdrängt hat. Dieses Tier aber wichtig war, um andere Populationen im Griff zu halten. Und deshalb alles gemacht, damit diese eine Population sich wieder quasi wohlfühlt. Und was will ich damit sagen mit den ganzen Geschichten? Wir haben viele Fehler gemacht. Ich glaube, der Mensch hat einfach oft, zum Beispiel wie beim Seeadler, die Rohstoffe gebraucht, wie beim Amazonas den Platz gebraucht für Nahrung. Die Fische gebraucht für Wirtschaft oder für Nahrung. In Flint die Gewässer, gut, das ist Industrie, das ist dann bewusste Verschmutzung aus wirtschaftlichen Gründen. Aber meistens hat es einen wirtschaftlichen Aspekt gehabt. Und was wir langsam verstehen, ist, dass die Natur nicht wirtschaftlich, nicht nur wirtschaftlich gesehen werden muss, sondern man sollte auch langsam anfangen, in dem Sinne zu überlegen, was können wir von der Natur nehmen, aber was müssen wir ihr auch wieder geben. Und das sind so Beispiele, das ist jetzt kein Zufall, dass es in den letzten 30 Jahren alles passiert ist. Also diese ganzen Beispiele sind nicht allzu lange her. Amazonas ist heute immer noch, die Thunfische in Kroatien, damit wird heute wahrscheinlich immer noch gekämpft, der Seeadler wird wahrscheinlich heute auch noch unter Beobachtung sein und so weiter. Also man hat Fehler gemacht, man hat diese beobachtet. Und was ganz wichtig ist für mich, dass wir einfach verstehen, dass wir uns bewusst werden, dass es nicht immer einfach ist, irgendwas zu verurteilen. Dass wir sagen, okay, der Mensch ist scheiße, der Mensch macht jetzt alles kaputt, sondern dass wir verstehen, warum macht er es. Und ich kann es schon gut verstehen, dass wir, ja, dass wir einen guten Zweck aus der Natur nehmen können, weil im Endeffekt brauchen wir nicht mehr wie die Natur. Die Natur gibt uns alles, was wir brauchen. Aber wir müssen halt auch schauen, dass wir wirklich im Balance damit stehen, wie viel wir nehmen und wie viel wir geben. Ja, ich könnte noch unendlich viele Beispiele nennen. Ich wollte aus allen Rubriken ein bisschen was nehmen und aufzeigen, dass wir vieles falsch gemacht haben, aber dass wir auch auf dem Weg zur Besserung sind. Und das hoffe ich, dass es auch in ganz vielen anderen Abteilungen oder Bereichen so weitergeht, also in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft und so weiter. Also man könnte sehr viele Beispiele nehmen. Ja, vielleicht kennst du ja irgendwie ein Beispiel oder vor Ort oder irgendein Projekt. Ich würde mich freuen, wenn du hier vielleicht mal kommentierst oder mal ein Projekt vorschlägst, das es gibt. Hier bei uns zum Beispiel in der Nähe gibt es ein Projekt, wo man, ich glaube, die Mur oder die Filz hier in der Umgebung von Stuttgart kann man dann als Schule so ein kniehohes Gewässer kann man dann säubern und kriegt dann dafür irgendwie einen Ausflug geschenkt oder so irgendwo hin. Und Das ist dann in Kooperation mit dem Verband für Naturschutz etc. Das habe ich mir mal angeschaut. Also es gibt dahingehend sehr viele Sachen. Und wenn du zum Beispiel irgendwas kennst, wo du denkst, okay, das sollten wir unterstützen, dann gerne einfach mal kommentieren. Sonst gerne kommentieren, wie du die Folge fandest, ob du vielleicht die Beispiele kanntest oder ob du dir vielleicht noch was gewünscht hättest. Dann kann ich gerne noch mal drauf eingehen. Wie gesagt, man kann hier unendlich viele nehmen, aber ich wollte einfach mal aufzeigen, wie das im Generellen so in der letzten Zeit, in der letzten Generation einfach abgelaufen ist und dass wir immer bewusster damit werden. Ich wollte diese Folge gezielt positiver gestalten. Jo, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus der Folge und ich würde mich freuen, wenn du eine gute Bewertung da lässt und beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es dann um die Natur oder andere spannende Themen geht. Also bis dahin, mach's gut. Ich hoffe, dir hat diese Folge heute gefallen. Wenn das so ist, dann bitte ich dich, teile es mit deinen Freunden, kommentiere, frage oder äußere auch gerne Wünsche über andere Themen. Und falls es in einer Reihe aufgenommen wurde, dann schau dir gerne auch die anderen Folgen an. Und ich hoffe, du bist auch nächstes Mal wieder dabei. Dankeschön.